Wie Sie sehen, bin ich inzwischen an der, also im Programm steht noch Essen. Seit 1. Januar bin ich jetzt an der Universität in Flensburg. Dieses Forschungsinstitut zur interdisziplinären Gedächtnisforschung haben wir mitgenommen. Und interdisziplinär heißt, dass wir tatsächlich auch mit Neurowissenschaftlern, aber auch mit Historikern und Philosophen je nach Fragestellung in Forschungsprojekten zusammengearbeitet haben. Es gibt, das muss man sich jetzt gar nicht im Detail angucken, aber sowas findet man in ganz vielen Gedächtnislehrbüchern. Also diese Taxonomien des Gedächtnisses. Was gibt es denn für Formen des Gedächtnisses? Ein paar sind ja schon genannt worden im Vorfeld. Dieses Prining, das perzeptuelle Gedächtnis, das Prozeduale, also das Fahrradfahren. Und wir haben hier ganz auf der rechten Seite das Wissenssystem, das als semantisches Gedächtnis bezeichnet worden ist, und dann das episodische Gedächtnis, das hier, da würde man das inzwischen anders machen, noch als autobiografisches Gedächtnis bezeichnet wird, aber man würde das sicherlich eher sagen, das autobiografische Gedächtnis ist eines, das hilft, alles zusammenzuhalten und zu organisieren. Was mich eigentlich daran interessiert oder worum es mir eigentlich geht heute, ist, dass es auch noch zwei andere Gedächtnisformen gibt, die kaum thematisiert werden. Diese habe ich jetzt lang aufgelistet, nur als Beispiel, mit der will ich mich aber gar nicht näher beschäftigen. Das sind nämlich Konzepte sedimentierter Erfahrung. Das heißt, wenn wir über Erinnerung sprechen, sprechen wir meistens daran, dass man irgendein Wissen hat oder dass man irgendwelche Fähigkeiten hat, beziehungsweise dass man irgendetwas erzählen kann. Sedimentierte Erfahrungen sind aber noch viel stärker, in viel stärkerem Maße unmittelbare Folgen von Vergangenheit. Zum Beispiel ein Gesetz oder eine Institution wie die Menschenrechte oder so sind eine unmittelbare Folge von Vergangenheit. Identität ist eine unmittelbare Folge von dem, was man erlebt. Mentalitäten als sozusagen eine Form kollektiver Deutung und Wahrnehmungsweise ist eine direkte Folge von Vergangenheit. Also wenn es um Erinnerungen geht oder um sozusagen die Repräsentation oder die Bedeutung von Vergangenheit, wird sowas relativ häufig vergessen. Ganz zum Schluss, also darauf wird es hinauslaufen, ich hoffe, das gibt einen guten Übergang zur Werbung, ich bin da einigermaßen optimistisch, möchte ich mich mit, ich habe es jetzt nochmal mit einem schönen langen Wort, das man sicherlich auch schön in so eine Merkgeschichte einbauen kann, verhaltensregulierende Erlebnisse, man kann aber auch von Triggern oder Impulsen sprechen, genannt habe. Ich erkläre später, was das ist, weil das ist eine Form von Erinnerung, also Nachwirken von Vergangenheit und Aktualisierung von Vergangenheit, die wenig berücksichtigt wird, die aber für die Fragestellung der Rezeption und insbesondere für die Wirkung von Erfahrungen eine relativ große Rolle spielt. Der Titel war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wie und warum erinnern wir? Streng genommen müsste es eigentlich heißen, wozu man erinnert. Weil warum bedeutet sowas wie eine Motivation. Also was ist sozusagen der Grund, dass man erinnert. Ich würde das aber ein bisschen, praktischer sehen. Und wozu, da geht es darum, was eigentlich der Zweck. Also wir sind ja Menschen und als Menschen haben wir eine ganze Reihe von Fähigkeiten und irgendwie können wir uns erinnern. Und da fragt man sich, warum eigentlich? Es muss ja irgendwie im Mensch sein, eine gewisse Bedeutung haben, dass man erinnern kann. Man muss sicherlich bestimmte Dinge wissen. Nämlich wo man, sagen wir mal, wie man was anbaut, zum Beispiel lernt man und muss man weitergeben können. Oder man muss was wiederfinden können, auch das ist nicht ganz unerheblich. Also zum Beispiel das Essen oder sein Zuhause oder sein geparktes Auto. Erinnerung ist aber auch, und ich bin Sozialpsychologe, das hätte ich vielleicht noch hinzufügen sollen, hat eine Funktion, die weit darüber, über dieses Praktische hinausgeht. Erinnerung hilft. Und Erinnerung nehme ich jetzt sozusagen als eine Aneignung, eine Wiedererzählung von Vergangenheit, hilft in irgendeiner Art und Weise, sowas wie Handlungsfähigkeit zu erzeugen. Das heißt, wir sind permanent in Situationen, in denen wir in irgendeiner Art und Weise agieren müssen. Und um das zu können und das kompetent zu können, und so, dass also kompetent bedeutet, so dass es funktioniert, ist Erinnerung hilfreich. Das ist eine zentrale Funktion von Erinnerung. Das werde ich so ein bisschen explizieren weiter, um dann später auf eine ganz andere Form von Erinnerung zu kommen, die damit eng verbunden ist. Ich würde jetzt mal sagen, auch wenn Philosophen vielleicht nicht zustimmen würden und manch einer das enttäuschend findet, dass eigentlich die zentrale menschliche Tätigkeit ist, sich ins Verhältnis zu setzen. Das ist das, was man den ganzen Tag macht. Und zwar zu seiner Umwelt, seiner sozialen Umwelt. Das bedeutet zu anderen Menschen, zu Institutionen, aber auch zu Räumen, zu Zeiten. Also es ist eine zeitliche, räumliche, soziale Form von Orientierung und auch übrigens zu sich selbst. Also es gibt Menschen oder es gibt Anforderungen, die an einen selbst gestellt sind. Es gibt Selbstbilder und man muss das in irgendeiner Weise zueinander ins Verhältnis setzen, um dann in bestimmten Situationen handeln zu können, gemäß dieser Erwartung oder manchmal auch explizit nicht gemäß dieser Erwartung. Das kann hilfreich sein, wenn man erinnert werden möchte zum Beispiel. Haben wir vorhin schon gehört mit dem Eichhörnchen. Da würde ich übrigens nochmal erwähnen, dass das Eichhörnchen nicht zwangsläufig erinnert wird, nur weil es anders aussieht. Es würde nur dann erinnert werden, wenn es eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Es gibt eine ganze Reihe von extrem spannenden Untersuchungen, in denen Menschen ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aktivität richten. Also es gibt was ganz Schönes, unter YouTube finden Sie das, da gibt es jemand, der führt einen Kartentrick vor. Man guckt sich das an ein paar Minuten lang und hinterher sagen Sie, was Sie eigentlich gemacht haben. Sie wechseln nämlich permanent die Farben. Die Hintergründe, die Leute ziehen sich kurz um, haben andere T-Shirts an und so weiter und man bemerkt es überhaupt nicht. Also es gibt sozusagen spektakuläre Ereignisse. Es gibt auch dieses berühmte Ereignis von dem Gorilla, der durchs Bild läuft, den keiner bemerkt. Also es ist eine Frage sozusagen der Fokussierung und der Aufmerksamkeit. Also nicht nur das Außergewöhnliche ist wichtig, sondern dass man eine gewisse Fokussierung erreicht. Also die ganze Zauberei, Magie funktioniert nur dadurch, dass dass Aufmerksamkeit abgezogen wird. Ich habe mal gelesen, dass die Menschen, die sowas machen, sagen, Problem ist sozusagen der nicht interessierte Beobachter, der so am Rande steht, der sich nicht ablenken lässt und dem plötzlich auffällt, was man da eigentlich tut. Ich glaube, das sind alles Hinweise, die für Menschen, die vermitteln wollen, nicht ganz unerheblich sind. Also nochmal zusammengefasst, ich versuche auch das Prinzip der Wiederholung tatsächlich, das schon mehrfach angesprochen worden ist, einzubringen. Erinnern ist sozusagen eine hochgradige Orientierungsfunktion. Und zwar gar nicht so praktisch, sondern eher auf einer erheblich komplexeren Ebene, also sich permanent zu allen Dingen ins Verhältnis zu setzen, zu wissen, wer man ist, wo man ist und möglicherweise auch, warum man wo ist. Ich darf ja nicht vergessen, warum ich hier bin. Das könnte sonst problematisch werden für das, was im Weiteren folgt. Eine Möglichkeit, sich ins Verhältnis zu setzen, ist über Erzählungen. Also das ist überhaupt das zentrale Moment. Zum Beispiel die sogenannte autobiografische Erzählung. Also man tut irgendetwas und hat eine Erzählung dazu, warum man das tut. Man tut das nämlich, weil man ein bestimmtes Erlebnis gehabt hat. Damals ist mir Folgendes vorgefallen und daraus habe ich die Lehre gezogen, das und mich dann entschieden zu studieren beispielsweise. Das sind autobiografische Erzählungen, die helfen, die Erlebnisse, die Geschehnisse, mit denen man konfrontiert worden ist, in sinnvollen, plausiblen und vor allen Dingen in den Zusammenhang zu bringen, mit dem man gut leben kann. Es gibt ja auch schwerwiegende Ereignisse wie Trauer, Verlust und so weiter. Auch die müssen in irgendeiner Art und Weise integriert werden. Das ist nicht immer einfach, aber das ist sozusagen eine zentrale Aufgabe von Erzählungen, dass man eine Möglichkeit findet, das zu machen. Man kann zum Beispiel sagen, der Verlust meines Vaters hat mir dann aber eine bestimmte Sichtweise auf dieses oder jenes eröffnet. Ob das so gewesen ist oder nicht, ist im Nachhinein schwer festzustellen, man kann das aber so über sich erzählen. Das führt auch zu einer gewissen Dissonanz, die man als insbesondere Sozialpsychologe feststellt, dass man weiß, es gibt bestimmte Faktoren, die zu einem Verhalten führen. Wenn die Menschen aber erklären müssen, warum sie was gemacht haben, in der Regel gibt es eine Erzählung, eine autobiografische Erzählung, in der sie sozusagen eine Geschichte über sich erfinden. Also das ist eine zentrale Funktion von Erzählen. Das heißt, dass Erinnern nicht zwangsläufig und nicht in erster Linie die Funktion hat, Fakten zu rekonstruieren. Es gibt so etwas, also ich sagte vorhin schon, dass man beispielsweise weiß, wo man seine Nüsse findet, die man vergraben hat, aber es ist auch, oder eine andere zentrale Funktion besteht eben genau darin, dass man sich sozusagen in die Lage versetzt, immer, das hatte ich ja vorhin am Anfang schon mal gesagt, handlungsfähig zu bleiben. Und daher ist die Funktion eben eine Erzählung, die dazu in der Lage ist, zu erfinden, zu generieren. Die stellt sich auch sozial her. Es gibt auch Rahmen für eine Autobiografie zum Beispiel. Also in der westlichen Gesellschaft gehört dazu, orientiert die sich in der Regel daran, dass man zur Schule geht und ein Abitur macht und aufwächst und so weiter. Vorhin haben wir ja so ein Beispiel, so eine autobiografische Erzählung bekommen, die sozusagen eine bestimmte Form von Struktur hat, die eine ist, die die meisten von uns vermutlich erzählen würden. Also sozusagen, es ist sozial eingefasst, wie man sich da erzählen würde. Daher, wenn Psychologen Erinnerungen messen, dann messen sie in der Regel Defekte. Das heißt, sie gucken sozusagen, wie gut funktioniert das eigentlich und wann funktioniert es nicht mehr. Und es funktioniert dann nicht mehr, wenn es ungenau wird. Aus einer eher, wie soll man sagen, hermeneutischeren, erzählerischen Sichtweise würde man sagen, naja, aber solange jemand da eine plausible Geschichte über sich erzählt, mit der er oder sie gut leben kann, ist die Erinnerung funktional und darum richtig und gut. Ob das im Einzelnen so stimmt oder nicht, ist aus dieser Perspektive überhaupt nicht relevant. Das ist nicht wichtig. Das ist sozusagen ein Faktor, der zu vernachlässigen ist an der Stelle. Das ist ein zentrales Element. Also man kann sagen, Erinnerung funktioniert dann, wenn sie eben eine Erzählung bereitstellt, die funktional ist. Und das gilt übrigens nicht nur individuell, das gilt ja auch kollektiv für den Fußballverein, den man anhängt oder auch der Nation, der man angehört oder nicht angehört. Die erzählt sich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Solche Narrationen müssen übrigens nicht zwangsläufig verbaler Natur sein. Das muss jetzt keine Geschichte sein, die man erzählt, sondern es kann ja auch sowas sein wie eine Mütze mit einem Vereinslogo drauf oder sowas. Oder das T-Shirt, wo die Universität, auf der man studiert hat, drauf ist oder solche Geschichten. Oder Uniform. Das sind ja auch Erzählungen über sich selbst und über die Rolle, die man selber hat oder das Bild, das man von sich selber vermitteln möchte. Also sozusagen Erzählungen nicht nur wörtlich nehmen als was, was man was spricht, sondern als das, was etwas erzählen kann. Na gut, das ist ja ein bisschen unfallträchtig, ich weiß gar nicht. So, und aus dieser Perspektive würde man jetzt gar nicht so positivistisch, würde man sagen, eine Erinnerung ist also tatsächlich, wenn es irgendwie eine Wiederaneignung gibt. Also wenn sozusagen irgendetwas in irgendeiner Art und Weise geschehen ist und das aktualisiert wird, das irgendwie wiedererzählt wird, das eine Aktualität gewinnt, das Bedeutung gewinnt. Und zwar nicht zwangsläufig als genau das, wie es geschehen ist, sondern in Form eben einer neuen Erzählung über sich selbst. Also das könnte man aus dieser Perspektive als Erinnerung beschreiben. Es gibt auch andere Perspektiven. Aus neurobiologischer oder physiologischer Sicht würde man das anders definieren. Das eine ist nicht falsch oder richtig, sondern es ist eine Frage der Perspektiven, die manchmal in Übereinstimmung zu bringen sind und manchmal nicht so gut in Übereinstimmung zu bringen sind. Nochmal einen Schritt zurück zu den Gedächtniskünsten. Die Gedächtniskunst sozusagen funktioniert ja auch eben durch eine Assoziation und durch das Entwickeln einer Erzählung. Also selbst sozusagen Faktenwissen kann man sich erheblich besser merken, wenn man es sozusagen in erzählerischen Kontext einbettet. Also Sie hatten ja auf die Rhetorik verwiesen, also sozusagen die Fähigkeit, anhand von Markern längere Erzählungen zu etablieren. Das ist sozusagen ein schönes Beispiel davon, dass man eine Geschichte entwickelt, selbst von weniger zusammenhängenden Dingen. Also auch hier findet sich das Element wieder. Tradierung ist ein Begriff, der geprägt ist für eine Forschung, die sich dafür interessiert, wie eigentlich bestimmte Inhalte weitergegeben werden. Und Werte werden zum Beispiel tradiert. Aber natürlich werden auch Geschichten tradiert. Und da ist sozusagen die Erkenntnis, ich bringe das mal erzähle das mal sozusagen an diesen Begriffen. Sie haben es bereits angesprochen, jede Form der Wiedererzählung einer Geschichte führt sozusagen in der sozialen Dynamik, aber auch auf der Hirnebene, entweder zu einer Verfestigung oder aber zu einer Veränderung, dass sozusagen der Kontext der Erzählung dazu führt, dass eine Geschichte sich verändert. Dass Geschichten, wenn man Lebensgeschichten sich anguckt und schaut, wie jemand beispielsweise im Alter von 25 Jahren ein bestimmtes Erlebnis berichtet hat und dann im Alter von 70 nochmal, stellt man fest, dass die Perspektiven, die Art und Weisen, das zu interpretieren und so weiter, sich fundamental verändern. Das heißt, Tradierung bedeutet nicht die Weitergabe eines Inhalts in festgefügter Form, sondern funktioniert erst dann, wenn es eine Form von Aneignung gibt. Auch dasselbe gilt sozusagen für jede Form von Medienrezeption. Der große entscheidende Punkt, das wird nicht neu für Sie sein, ist, wie wird das angeeignet? Wie kann man das wieder erzählen? Was sind die Kontexte, in denen man eine Werbung wieder erzählt, in denen die Bestandteil von Alltagskultur wird und so weiter? Also das sind sozusagen die zentralen Elemente. Nicht, ob die Botschaft, die intendierte Botschaft, die ohnehin manchmal schwer zu identifizieren ist, so weitergegeben wird, sondern was ist eigentlich die Form der Aneignung? Und die können, das wird Sie auch nicht überraschen, natürlich sehr unterschiedlich sein. Es gibt den schönen Begriff der Quellenamnesie, das heißt, man weiß, und das ist jetzt für die Filmleute besonders interessant, man weiß relativ häufig gar nicht mehr, woher der Bestandteil einer Erzählung kommt. In diversen Untersuchungen, die in verschiedenen Ländern gemacht worden sind, wo man eigentlich daran interessiert war, herauszufinden, wie Geschichte erinnert wird, stellte man immer wieder fest, dass es Elemente in den Erzählungen gab, die stark an Filme erinnert haben. Das heißt, die erinnern in sozusagen, es werden Geschichten und Plots, Strukturen erzählt, die aus Filmen stammen. Das kann natürlich Zufall sein, aber man ist schon zu der Erkenntnis gekommen, dass es ganz offensichtlich so ist. Und da gibt es weitere Elemente für, dass man eine Geschichte über sich selbst erzählt, die man plausibel gestaltet und die man mit Bildern und Plots und Strukturen versieht, die allgemeingut sind, die verstehbar sind und so weiter. Das heißt, diese Quellenamnesie oder Quellenverwechslung führt dazu, dass man Bestandteile in seiner, ich nehme jetzt mal die Autobiografie hat, die man möglicherweise so, das haben wir vorhin auch schon mal gehört, überhaupt nicht erlebt hat. Also das ist sozusagen, das bildet sich auf der Hirnaktivität ab, genauso wie auf der, wenn man beispielsweise Materialien vergleicht. Die beiden Punkte hatte ich schon kurz angesprochen. Erzählweisen ist sozusagen das strukturelle Moment. Man kann Vergangenheit auf eine bestimmte Art und Weise dramatisieren. Auch das wird weitergegeben. Und Zweck der Bezugnahme auf Vergangenes ist, wie nutzt man das eigentlich? Man lernt ja zum Beispiel, nehmen wir mal das schöne Beispiel des Dritten Reiches, man lernt möglicherweise Fakten über das Dritte Reich. Was man aber vor allen Dingen lernt, ist, in welchen Kontexten benutzt man dann welche Begriffe? Wann ist zum Beispiel Verwendung des Begriffs Nazi angemessen und wann nicht? Kann ich einen Hausmeister Nazi nennen, weil er immer dafür sorgt, dass niemand auf den Rasen darf oder nicht? Das ist sozusagen eine kontextuelle Botschaft. Und das ist möglicherweise die Hauptbotschaft, die oft vermittelt wird. Also wie kann man das, was da gesagt wird, eigentlich verwenden? Und dann tradiert es sich auch ganz anders als möglicherweise geschichtstheoretisch oder geschichtsdidaktisch vorgestellt. Das ist im Prinzip nichts Neues für Sie. Erinnern umfasst also Inhalte, Emotionen, Strukturen des Erzählens, Anwendungskontexte und ist darum, auch das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, wie gesagt, diese Erinnerung funktioniert über Wiederholung, hochgradig konstruktiv. Um diesen konstruktiven Prozess noch ein bisschen besser zu erläutern, das ist Frederick Bartlett, ist ein Sozialpsychologe, der während des Ersten Weltkriegs eine Reihe von Untersuchungen gemacht hat, die er dann einige Jahre später veröffentlicht hat. Und der hat angefangen, experimentell sich mit Erinnerungen zu beschäftigen, hat sich aber auch extrem in diesem Zusammenhang für Wahrnehmung und Imagination interessiert. Und er hat verschiedenste Modelle gehabt, mit denen er sozusagen Erinnerungen überprüft hat. Davor wurde das in der Regel mit sinnlosen Silben gemacht. Also ein Klassiker ist ein Deutscher, Ebbinghaus heißt er, der hat bedeutungslose Silben wiederholen lassen. Sein Argument war ja, aber es gibt im Prinzip im Leben nichts Bedeutungsloses, sondern die Dinge haben einen bestimmten narrativen, sinnvollen Kontext und darum muss man irgendwie überlegen, wie der rekonstruiert wird. Und dann hat er sich darauf konzentriert, das wäre die erste Reihe, na gut, das ist noch nachvollziehbar, die erste Reihe abstrakte Formen wiedergeben zu lassen. Das sind jetzt nur die einfachsten Modelle, die erste Reihe. Er hat die gezeigt für eine extrem kurze Zeit und Menschen mussten die wieder zeichnen. Und der entscheidende Punkt ist, sie sollten auch sagen, wie sie das eigentlich nennen oder was sie da gemacht haben. Und ab einem bestimmten Komplexitätsgrad übersetzen sie. Das heißt, sie merken sich im ersten Moment, da, das kann jeder rekonstruieren, merkt man sich das. Hier sieht man Z, gibt es eine Übersetzung. Hier gibt es vielleicht ein gedrehtes Z und hier gibt es irgendwie offensichtlich ein Quadrat mit einem Kreuz und einem Fehler drin. Und wenn man sozusagen die Reproduktion dieses vierten Bildes sich anguckt, ist es so, dass sehr viele das reproduzieren, nämlich genauso, wie ich das gesagt habe. Ein Quadrat mit einem Kreuz drin und einem Fehler, der Fehler aber immer unterschiedlich ausfällt. Also der wird nicht, das heißt, es wird nicht das Bild memoriert und wiedergegeben, sondern eine Erzählung oder eine Deutung oder eine Imagination von dem Bild. Also hier sozusagen sieht man, wie der konstruktive Prozess bereits auf so einer einfachen Ebene einsetzt. Das ist ein relativ schönes Beispiel, dass der Übersetzungsprozess, den Sie ja systematisch betreiben, einer ist, den aber jeder eigentlich betreibt. Durchgehend. Es gibt sozusagen diese Formen oder Versuche der Übersetzung. Dieses Bild hier wurde gezeigt und das waren in der Regel die Ergebnisse. Weil, warum? Hat jemand eine Idee? Wie hat man sich das gemerkt? Hat jemand eine Idee, dass man dahin kommt? Genau, Bilderrahmen haben sich die meisten gemerkt und dann zeichnen sie halt auch Bilderrahmen. Nur hier, manch einer konnte es richtig machen, der hat sich das zum Beispiel als zwei Winkel gemerkt. Also nochmal ein Beispiel für so einen Übersetzungsprozess. Es wird nicht das Bild gemerkt, sondern es wird eine eigene Reinterpretation und die wird imaginiert und ausgeführt. Das wird gemerkt. Das ist sozusagen das, was der gemacht hat. Großartige Sachen übrigens. Stille Post hat er auch gemacht. Das heißt, das ist sozusagen ein Klassiker dieser Forschung. Der hat verschiedene Formen von Wiederholung gemacht in Bezug auf das Erzählen von Geschichten. Einmal die Variante Stille Post. Jemand kriegt eine Geschichte vorgelesen und gibt sie dann immer weiter und immer weiter, also über verschiedene Personen. Und die andere Variante ist, dass eine und dieselbe Person immer wieder über einen langen Zeitraum gefragt wird, eine Geschichte zu wiederholen. Die Moral von der Geschichte ist, dass die Geschichten, um die es hier geht, ist eine fremde Geschichte aus einer fremden Kultur, die keine klassischen Plotstrukturen hat. Also wenn man die liest, ist man ein bisschen verwirrt, die über Namen und Orte spricht und Zusammenhänge, die man sich irgendwie nicht richtig vorstellen kann und die man sich darum auch nicht merken kann oder große Schwierigkeiten hat zu merken. Was dazu führt, dass die Wiedererzählungen Angleichungen sind. Es wird plausibler, es wird bekannter, das Wetter verändert sich, die Namen verändern sich und so weiter. Also sozusagen, das ist relativ naheliegend. Man merkt sich also nicht das Ganze fotografisch, sondern man übersetzt das in den Kontext. Das ist Erinnerung, Aneignungsprozesse. So. Jetzt kommen wir so ganz langsam zur Werbung. Das ist Elizabeth Loftus. Die ist eine bekannte Psychologin, die in den 70er Jahren schon angefangen hat, als Gutachterin aufzutreten im Kontext von Missbrauchsprozessen. In den USA gab es eine Welle von ja von Fällen, in denen Verwandte, Kindergärtner und so weiter Kinder angeklagt worden sind, Kinder zu missbrauchen. Also ein ziemlich ernstes Thema. Sie hat sich mit einigen der Fälle beschäftigt und konnte herausfinden, dass das möglicherweise eingepflanzte Erinnerungen sind. Das heißt, dass diese Ereignisse nicht stattgefunden haben, sondern im Rahmen einer, wie soll man sagen, sozialen Entwicklung, in der Missbrauch ein ganz zentrales Thema geworden ist, Pädagogen, aber auch Psychologen Kinder befragt haben und innerhalb dieser Befragung Geschichten kreiert worden sind. Das ist natürlich ein heikles Thema, weil natürlich auch welche davon missbraucht worden sind. Und weil aber zugleich der sozusagen die Anklage, jemanden missbraucht zu haben, sozusagen das Leben ein für alle Mal verändert. Das ist der Ausgangspunkt der Forschung. Das heißt, sie hat herausgefunden, dass es offensichtlich die Möglichkeit gibt, bei Kindern zumindest Erinnerungen zu kreieren, die sie selbst so nicht erlebt haben. Es gibt ein paar Beispiele dafür, dass man medizinisch nachweisen konnte, dass beispielsweise bestimmte Ereignisse wie eine Vergewaltigung gar nicht eingetreten sein können, zum Beispiel. Also aber in den seltensten Fällen ist das natürlich möglich, dass man nochmal sozusagen was außerhalb der Erzählung was Unabhängiges hat. Darum bleibt es nach wie vor ein heikles Thema. Wir haben ja vorhin schon mal von den forensischen Psychologen gehört. Es gibt ja auch Forensiker, die sich ausschließlich sozusagen mit Befragungstechniken beschäftigen. Das sind jetzt 3 verschiedene Fälle von eingepflanzten Erinnerungen, von Experimenten, die sie durchgeführt hat, wo sie Erinnerungen einpflanzt. Das eine ist Mickey Mouse, das andere ist Bugs Bunny. Und das Experiment, das man da durchgeführt hat, ich mache es mal immer extrem kurz, ist, dass man Leute manipuliert hat mit Hilfe von Werbung, also von gedruckten Werbung in Zeitungen. Die sind ist ein bisschen aufwendig, aber die sind in bestimmten Kontext mit einer Werbung in den Kontext gebracht worden, wo man den Eindruck hat, dass Bugs Bunny eine Figur ist, die zum Disney-Konzern gehört und man darum als Kind möglicherweise Bugs Bunny im Disneyland gesehen hat. Bugs Bunny ist aber von Warner, also ist keine Disney-Figur und darum ist es nicht in dieser Art und Weise nicht möglich. Und es zeigte sich, dass es, allerdings nur bei einer bestimmten Anzahl von Personen, unterschiedlich je nach Versuchsaufbau, in der Regel sind es ungefähr ein Drittel, manchmal sind es 15%, manchmal 50%, je nachdem, wie man das macht, möglich war, sie davon zu überzeugen, dass das tatsächlich etwas ist, was sie erlebt haben. Hat das Konsequenzen? Das hat schwerwiegende Konsequenzen, weil die das erlebt haben, die sagen, ja, das war ein ganz schönes Erlebnis, die verbinden das sozusagen, verbinden das positiv und möchten ihre Kinder da auch nochmal hinbringen und so weiter. Also der Effekt sozusagen der eingepflanzten Erinnerung ist hier eine unmittelbare Wirkung stellt sich hier ein. Da unten, das ist eine Shopping Mall, ich habe das verwirrendste Bild genommen. Die Technik, die da entwickelt wurde, auch von ihr, heißt Lost in the Shopping Mall, also in der Shopping Mall verloren gehen. Die Technik war, man hat sich Versuchspersonen rausgesucht, hat mit ihren Verwandten gesprochen und hat eine bestimmte Anzahl von Ereignissen aus deren Kindheit rekonstruiert und hat eine dazu erfunden, nämlich, dass sie in der Shopping Mall verloren gegangen sind. Und dann gab es einen Versuchsablauf, in dem ihnen die Geschichten erzählt wurden und die sollten die anreichern. Und es stellte sich fest, dass sozusagen auch nach mehreren Wiederholungen bei, je nach Versuchsaufbau, ungefähr die Hälfte sich da nicht nur daran erinnert haben, sondern das dramatisiert haben und neue Ereignisse hinzuerfunden haben. Da kann man jetzt, das werde ich hier nicht leisten, interpretieren, woran das liegt. Möglicherweise hat das auch mit Konformität zu tun und anderen Aspekten, aber nichtsdestotrotz ist es ein Effekt, der nachweisbar ist. Das ist ein Autounfall, da müsste ich jetzt mal nachlesen, wie die genaue Formulierung ist. Da hat Frau Loftes Versuchspersonen Filme gezeigt von Autounfällen. Da ging es auch darum festzustellen, ob man dann eigentlich bei Befragung durch Polizei die Erinnerung verändern kann. Und sie hat 2 Formen von Fragen gestellt. Einmal hat sie das Verb smash verwendet und einmal das Verb hit. Und dann hat sie geguckt, ob sozusagen, was für Konsequenzen das in der Schilderung hat. Konsequenz 1 war, die durchschnittliche Geschwindigkeit des Zusammenpralls, den man gesehen hat, wurde höher eingeschätzt, wenn nach smash gefragt worden ist. Zweiter Zusammenhang ist, dass, obwohl kein Glas zerbrochen ist, das ist jetzt nicht ein Bild davon, das ist irgendein Bild, das ich genommen habe, Leute erinnern, dass Glas zerbrochen war, obwohl Glas nicht zerbrochen war. Also ein weiterer Hinweis darauf, dass man sozusagen, wird Ihnen vielleicht auch nicht neu sein, aber allein durch eine Formulierung schon eine Konstruktion vornimmt, von der man dann auch überzeugt ist, die aber möglicherweise nicht mit den Fakten zusammenhängt. Also das alles sind Hinweise darauf, wie extrem fragil und wie unzuverlässig das eigene Gedächtnis in vielerlei Hinsicht ist. Meine persönliche Lieblingsuntersuchung. Das ist der Titel übrigens der Untersuchung, also der Obertitel. Und dann gibt es noch einen komplizierten, langen psychologischen Titel. Sie sehen, das Verfahren ist relativ einfach. Man nimmt ein Foto von einer Person und montiert es in eine Ballonfahrt. und präsentiert das auch wieder in einem bestimmten Kontext und fragt die Menschen dann so, ob sie sich daran erinnern. Und ja, viele erinnern sich daran. Das Bild ist, da steht ja, a picture is worth a thousand lies. Die Bilder wirken besonders überzeugend. Möglicherweise hat sich das ist schon ein bisschen her, inzwischen geändert, weil sozusagen die Manipulierbarkeit von Bildern deutlich stärker im Bewusstsein ist. Da würden vielleicht Medienpädagogen, die sich mit Medienkompetenz beschäftigen, was zu sagen können. Seinerzeit war das einigermaßen, also im Jahr ungefähr 2000 war das noch relativ erfolgreich. So, jetzt möchte ich aber diesen angedeuteten Schritt weitergehen. Trigger, Impulse, verhaltensregulierende Erfahrung. Und auf was hinweisen, was erstmal nicht unmittelbar in diesen Kontext von Erinnerung passt, aber was, Sie werden es gleich sehen, doch einen Zusammenhang mit sich bringt, nämlich das Verhalten hochgradig erwartungsgesteuert ist, erwartungsgesteuert und Wahrnehmung erwartungsgesteuert ist und Wahrnehmung ja auch wesentlich damit zu tun hat, wie man etwas rezipiert, interpretiert und dann aufnimmt in das, wie man sich daran erinnert. Es gibt zwei schöne Untersuchungen. Hier ist eine Untersuchung und ein Film, den ich gleich zeige. Untersuchung Nummer eins ist Budweiser beziehungsweise später ein anderes Bier, weil die Studenten, die gefragt worden sind, sagten, Budweiser wäre kein Bier. Das ist kein Witz, das steht so in der Untersuchung. Der Versuch besteht darin, dass man Studenten einer Universität entweder dieses Budweiser oder dieses MIT, also sehen, auf welche Universität es ist, präsentiert und sie fragt, was ihnen besonders gut schmeckt. In einer normalen Verköstigung, in der sie genau diese Informationen bekommen haben, schmeckt ihnen dieses MIT-Brew deutlich besser. Dann gibt es die Vergleichsgruppe und denen wird gesagt, worin die Veränderung besteht. Die Veränderung besteht in der Hinzufügung von Essig, was offensichtlich den Geschmack verbessert, aber nicht, wenn man es weiß. Wenn man es weiß, verzieht man sogar sein Gesicht und kann es überhaupt nicht genießen und mag das gar nicht. Das heißt, man redet sich nicht mal was ein, sondern man ist überzeugt davon. Das heißt, Erwartungshaltung, und da kommen wir wieder sozusagen zu dieser Frage der Werbung, haben fundamentale Folgen für Verhalten. Und jetzt würde ich Ihnen gleich ein Beispiel zeigen aus einem Film. Ich weiß nicht, ob Sie Darren Brown kennen, das ist ein britischer, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, Manipulator, würde ich sagen. Der macht Fernsehsendungen, in denen er Menschen manipuliert. Und übrigens auch den Zuschauer manipuliert, weil er nicht genau aufdeckt, was er da tut. Und ich zeige Ihnen gleich ein und später noch einen kurzen Ausschnitt aus einer Geschichte, die heißt Der Raubüberfall. Und was er da gemacht hat, ist Menschen über einen längeren Zeitraum in einem relativ komplexen Aufbau mit sehr, sehr vielen Triggern zu versehen. Die werden dann auch gleich noch gezeigt im zweiten Film. Um sie dazu zu bringen, in einer Situation einen Raubüberfall zu begehen, ohne dass ihnen das jemand sagt. Was jetzt aber mich gerade interessiert, ist diese mentale Stärke aber bei wem? Nämlich 2 Minuten lang vermittelt er den Menschen, die ihn übrigens für einen unglaublich fähigen Menschen halten, der ihnen alles beibringen kann. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Vermittelt ihnen, wie sie in der Lage sind, über Geisteskraft jemanden zum Fallen zu bringen. Dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, Brown würde sagen, es gibt keine Hypnose, sondern Hypnose ist eine Übereinkunft, die auf Erwartung beruht. Also es lassen sich nur die hypnotisieren, die erwarten, dass man hypnotisiert werden kann. Wenn Sie jetzt kurz mal den Ausschnitt zeigen würden.
For the heist itself, one last piece of the puzzle. They need to believe they have it within them to overpower a security guard and to know what to say and how to say it without thinking about it. So without ever mentioning security guards, I teach them an esoteric martial arts exercise where a person can be pushed over using the power of chi.
You two are going to find yourself being pushed over, knocked backwards, being forced off your feet.
This will serve as a powerful experience for them, a resource for them to draw from tomorrow when they come across our security guard in the city.
Victoria and Phil, Vicky and Phil, what you're going to do is, when I tell you to, you're going to start to create that state inside of yourself, and you build it to a peak. When you reach that peak, the only instruction I want you to give are just the words down on the floor. Just those words alone, they're going to carry the full weight of that emotional state that's behind it. Okay, just do it now. Just get into that state. Just start to build that up inside of you now. When you feel it peak, just say those words down on the floor now. That's all you say, and you keep it focused, and you push, and you push those two back. Down in alley, try not to let it push you over. Keep pushing back against it. Just pushing.
Down on the floor.
Now, of course, it's not chi or energy at all. In reality, the person expecting to fall over succumbs to the suggestion and topples off balance. But the people apparently pushing come to believe that they have a powerful and invincible state to tap into.
Down on the floor.
That's what I want them to believe.
I felt very tense. It was almost as if I could physically push him without actually touching him.
Saying down on the floor was like passing the energy across, like throwing something at them.
What I felt was just this sort of invisible energy, it crashed against my chest.
Also wenn man jetzt die Frage nochmal stellt, mentale Stärke, aber bei wem sind es tatsächlich nicht diejenigen, die stoßen, sondern die gestoßen werden, die in der Lage sind, sich selbst in die Lage zu versetzen, umzufallen. Also man kann natürlich über die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Sendung lange diskutieren, aber es gibt eine Reihe von Beispielen, die das nicht so illustrativ, aber bestätigen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und jetzt würde ich das Ganze noch ein weiterdrehen. Das wäre sozusagen der letzte Punkt. Und nehme den Begriff Trigger mal selbst. Eine weitere sehr spannende Untersuchung, und hier wird jetzt gleich der Zusammenhang klar zwischen Vorstellungen, Erzählungen und zwischen dem, wie das verhaltensrelevant wird. Also es gibt wieder einen Versuchsaufbau, zwei Gruppen, eine Vergleichsgruppe und die Gruppe, mit der man dann sozusagen versucht, den Effekt herauszufinden, hat eine bestimmte Aufgabe, sie müssen mit Worten was machen. Und das sind Beispiele von Begriffen, die da eine Rolle spielen. Florida, Bingo und uralt, ancient. Was soll das bedeuten? Das sind Vorstellungen, die mit Alter zu tun haben. Worin bestand der Versuch? Der Versuch bestand darin, dass man gemessen hat, wie lange diese Personen vom Versuchsraum bis zum Ausgang des Gebäudes gebraucht haben. Und Sie werden schon ahnen, was kommt. Diejenigen, die diese Begriffe und andere zum Thema Alter hatten, sind erheblich langsamer gegangen. Erheblich. Und es gibt sehr, sehr viele Versuche, die sozusagen sich genau mit solchen Fragen beschäftigen und die immer relativ effektiv sind. Das heißt, sozusagen diese hier auf eine bestimmte Art und Weise vermittelten Vorstellungen von irgendetwas, die ja kulturell kodiert sind und so weiter, also fundamentale Ergebnisse von Erzählungen über sich selbst, über eine Gesellschaft und so sind unmittelbar verhaltensrelevant. Nicht für jeden, aber für viele. Es gibt weitere Experimente, eins würde ich auch ganz gern kurz erzählen, das ist ein Zettel- und Geldzählexperiment. Zwei Gruppen, die einen müssen Geld zählen, die anderen zählen weiße Zettel. Und hinterher werden verschiedene Versuche mit denen durchgeführt. Ein Versuch ist, wie lange sie schaffen, ihre Hand in kaltes Wasser zu halten. Und die Geld gezählt haben, schaffen es doppelt so lange im Schnitt. Weil sie damit bestimmte Vorstellungen über sich selbst imaginieren, die mit Macht, die mit Erfolg, die mit Durchhaltewillen und so weiter zu tun haben. Und die werden unmittelbar verhaltensrelevant. Nicht bei jedem, aber im Durchschnitt verdoppelt sich die Zahl, die Zeit, die sie sozusagen im Wasser verbringen können. Ich habe sogar einen Film dazu mit, aber der war jetzt nicht Bestandteil des Programms. Und jetzt komme ich sozusagen zum letzten Punkt. Nochmal der Raubüberfall. Was Sie jetzt gleich sehen, schließt unmittelbar an das an, was wir gesehen haben. Also der Film läuft dann schon eine relativ lange Zeit und man sieht, wie diesen Menschen bestimmte Trigger, Musik, Farben und so weiter beigebracht werden. Die werden gleich nochmal kurz gezeigt, die Trigger in Kurzform. Ich kann das gerne nachher nochmal ausführen. Und dann sehen wir noch, wie die erste Person in diese Situation gegeben wird, wo sie den Raubüberfall begeht oder nicht. Und Sie werden feststellen, dass viele dieser Trigger, welche sind, die wir sozusagen aus der medialen Welt, es gibt sogar Werbeplakate und so weiter, die eine Rolle spielen, Musik kennen. Ich will damit keinen deterministischen, engen Zusammenhang suggerieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, sozusagen, es gibt Verbindungen. Vielleicht starten Sie den Film nochmal. Das sind 4 Minuten etwa.
You followed every aspect of the persuasion process from the last couple of weeks. A certain phrase, a certain color, certain piece of music have been used to induce a state of wanton recklessness and aggression and a just-do-it attitude. Other factors also support the process.
The title is on the screen and the language used at the seminar. The supposedly subliminal CDs which left them feeling malleable. The toy plastic gun which romanticizes the idea of a criminal. The green security van. The animosity felt towards the security man in a green uniform already, who happened to be wearing the same badge as our guard in the street. Finally, the oil painting of a security van hidden on the wall at the seminar. Can you feel it? Tell me, can you feel it? Can you feel it? Woo! Can you see what's going down? You feel it in your bones. Can you feel it? Everything should now be in place.
So if you missed the start of the show, this is
Gresham Street in the City of London. The Bank of England is just down there. We have a fake security van, a fake security guard, and £100,000 of real money. There are 15 cameras watching this area. We have no idea what's going to happen or if anything's going to happen, but we just hope to cover it as best as we can. You have followed every aspect of the persuasion process so far. Nothing has been added or taken away. It is the linking of certain emotional states to certain triggers, pieces of music, colour, certain words and so on. Our participants have no idea that they're going to be filmed or that anything has been set up, and we don't know what they're going to do. This is nothing we've been able to rehearse, and if it doesn't work, we will just show it to you not working four times in a row. There's really no way of knowing.
This whole area has been cordoned off from the public and is being supervised by the police. Our four subjects have been told to expect a phone call and that they'll have to travel into the City of London for a final motivational session.
Hey, how are you doing? It's Darren. Hello. Just about to pick you up. There's a car just around the corner that's going to come and get you, so if you can grab your stuff, and I will see you in a bit. I think the car's going to drop you just down the road, so you've got to walk up the last bit by yourself. As with every day, you know, as I say time and time again, this is about every day finding some opportunity to experience something that makes you feel great and exhilarated, yeah? So, you know, make that decision to steal yourself and grab the opportunity to make all this work really, really pay off. It's just about standing in the face of security in life, isn't it? And making it do what you want it to do. Because ultimately, I suppose all of this is about you knowing that you're the one with the weapon of absolute, pointed, aggressive, unquestioning power.
They're also told to bring with them their toy guns that they were given at the seminar. All of our cameras and crew are well hidden. None can be seen by our four subjects.
Targets in zone one. All cameras locked in position. Standby car.
Now remember that 2 weeks ago, Victoria was an ordinary businesswoman, a press officer at a motivational seminar.
Go trigger music in the car.
Don't you?
Doch, doch, Licht wäre jetzt noch hervorragend. Also, man kann darüber lange diskutieren, darum soll es heute gar nicht gehen. Ob das jeder machen würde, ist auch noch eine Frage. Das ist ja kein kontrolliertes Experiment gewesen, sondern der Zusammenhang, den ich herstellen wollte und hoffentlich auch den Übergang vielleicht zur Werbung geschaffen haben, ist nämlich der, dass Erzählungen über sich selbst und seien es welche, die einem suggeriert worden sind, verhaltensrelevant werden können. Und das ist sozusagen der Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der mich hier in dem Kontext interessiert hat und an den Sie hoffentlich anknüpfen können. Dankeschön.
Tja, vielen Dank. Ich glaube, auch als Jugendschützer geht es uns manchmal so, dass wir hinterher gar nicht wissen, ob das, was wir erinnern, tatsächlich so viel mit dem Film zu tun gehabt hat. Oder ob wir, ich habe das mal bei der FSK erlebt, da waren neue Prüfer da. Und die meinten also, an dem Film muss das und das auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Und ich sagte, das war gar nicht vorhanden in dem Film. Ja, das habe ich gesehen, hundertprozentig. Und ich sagte, komm, wir gehen an den Schneidetisch. Dann haben die mir noch vorgeworfen, ich hätte das manipuliert. Ich hätte das irgendwie heimlich rausgeschnitten. Das ist, geht so etwa in die Richtung. Ne?
Ja,